Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Es ist ein kleiner, rühriger Verlag aus dem Süden Deutschlands. Der Stand ist da hinten, wenn danach jemand Interesse hat, vorbeizuschauen. Heute Christian Günther da. Christian Günther liest aus einem Fantasy-Roman, der dieses Jahr erschienen ist, aus der Welt Fahr, die er erschaffen hat, der erste Band, die Aschestadt. Er wird vielleicht ein paar Worte noch zur Entstehung der Geschichte und zur Welt erklären. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und viel Vergnügen.
Ja, hallo, von mir auch erstmal ein herzliches Willkommen und vielen Dank, dass ihr zu so früher Stunde den Weg direkt hierher gefunden habt. Wie der Jürgen schon gesagt hat, ich stelle euch heute den ersten Band aus der Welt von Fahr vor, der den Titel Die Aschestadt trägt. Die Welt von Fahr, ganz kurz beschrieben, in der allerkürzesten Fassung ist es Lovecraft mit Äxten. Also es geht um Barbaren, um Krieger, um klassische Fantasy im Stil von Conan und Kane, die aber vermischt ist mit Horrorelementen à la Lovecraft. Es gibt keine Orks, Trolle, Elfen und das übliche Personal, sondern hauptsächlich Menschen und mehr Menschen. Und die Aschestadt ist eben der erste Band. Es sollen 3, 4, 5 Bände, je nachdem, sollen es werden. Und ich möchte euch jetzt einfach mal einführen in die Welt mit dem ersten Kapitel daraus. Und wünsche euch viel Spaß in der Welt von Fahr. Der Himmel über der Küste hatte die Farbe von flüssigem Blei. 100 Schritt vor den Klippen erhoben sich 4 mächtige Pfeiler aus dem Meer. Darauf ruhte ein Käfig, aus breiten Bohlen gezimmert und mit dicken Tauen festgezurrt. Am Boden lag ein Gefangener und erwartete den Tod. Hyron schreckte auf, als er etwas unter seinem Käfig dumpf gegen das Holz schlagen hörte. Ein Zittern durchlief das Gerüst. Er kroch über die rohen Stämme des Bodens, klammerte sich an das feuchte Gitter und spähte in die grauen Nebelschwaden. Salz brannte in kleinen Wunden an seinen Händen. Unten schälte sich ein Schemen aus dem Dunst. Beim Blick auf die plätschernden Wellen wurde Hyron schwindelig. Der Wind schmerzte in seinen Ohren und biss eisig in die Haut. Er kniff kurz die Augen zusammen, auch sie brannten vom Salzwasser. Weiße Sterne tanzten hinter seinen Lidern. Unten tasteten schlanke Hände an den Pfählen. Eine graue Gestalt kletterte herauf. Orangefarbene Streifen zeichneten ihre Haut. War das wieder einer dieser verfluchten Seemenschen? Er sah anders aus als Hyrons Peiniger. Aber machte das einen Unterschied? Instinktiv griff er nach dem Heft der Axt. Vergebens. Sie war nicht da. Seine Hände waren zittrig, als sie wieder das Gitter umklammerten. Er wollte etwas rufen, doch nur ein Krächzen entrang sich seiner Kehle und wurde vom Wind fortgerissen. Verfluchter Bastard, geh dahin zurück, wo du herkommst. Ins Wasser mit dir. Lass mich in Frieden sterben. Der Fremde erklomm jetzt schnell die Pfeiler, auf denen Hyrons Käfig ruhte. Glitschiger Tang und scharfe Muscheln hielten ihn nicht auf. Der Söldnerhauptmann wich zurück, griff nach dem Seilstück, das er wie einen Schatz hütete. Er hatte es bei seinen früheren Ausbruchsversuchen von den Holzgittern gelöst. Zu Beginn seiner Gefangenschaft, als er noch bei Kräften in seinem Käfig gewütet hatte, wie ein verwundetes Tier. Die Flucht war ihm dennoch nicht gelungen. Er wickelte die Enden des zerfransten Seilstücks um seine Hände. Stolze Pranken, die jetzt aufgeschwemmt und bleich waren vom allgegenwärtigen Wasser. Bei jeder Flut brachen sich die Wellen an den dicken Holzbohlen. Hyron hatte zunächst versucht, sich an den Gittern hochzuziehen, um dem kalten Wasser zu entgehen. Doch das hatte er schnell aufgeben müssen. Inzwischen war er so entkräftet und hoffnungslos, dass er nur noch auf dem rauen Holz lag und das Meer über sich hinwegschwappen ließ. Die Wellen zogen und zerrten an ihm, Gischt sprühte ihm ins Gesicht. Der Käfig war so konstruiert, dass der Insasse nicht ertrinken musste. Er war nur immer wieder der eisigen Flut ausgesetzt, um kurz darauf salzverkrustet und durchnässt im kalten Wind zu liegen, der von der See her wehte. Letztendlich würde der Gefangene qualvoll verdursten. Doch nun wähnte Hyron einen Feind vor sich, gegen den er kämpfen konnte, obwohl es ihm schwerfiel, seinen eigenen erbärmlichen Zustand zu vergessen. Diese verdammten Kreaturen hatten ihn und seinen Trupp überrascht, als sie die Ruine auf den Klippen durchsuchten. Es war kaum zu einem richtigen Kampf gekommen. Die Meerwesen waren im Schutz des Nebels über die Felsen geklettert und hatten seine Söldner eine nach dem anderen außer Gefecht gesetzt. Hyron hatten sie bewusstlos in den Käfig geschafft und zurückgelassen. Als er erwacht war, vor wie vielen Stunden vermochte er nicht mehr zu sagen, hat er um sich herum nur Nebel und Wasser gesehen. Selbst die Klippen waren vom Dunst verschluckt worden. 2 Nächte hat er inzwischen hier verbracht und er wusste nicht, ob er eine dritte überstehen würde. Die Aussicht auf einen Feind, der sich in den Käfig wagte, wirkte gegen die Taubheit in seinen Gliedern, die von der Kälte fast steif geworden waren. Sollte er jemals hier herauskommen, würde er wahrscheinlich herumkriechen wie ein gichtkranker Greis. Er hustete. Eine schwere Erkältung kam noch dazu. Hyron versuchte trotzdem, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und wischte sich mit der Hand die Gischt vom Gesicht. Entschlossen griff er das Seil fester und erwartete den Eindringling. Inzwischen hatte dieser das Gerüst erklommen und spähte über die Kante des Bodens in den Käfig. Eine hässliche Fratze, haarlos, gemustert in Grau und Orange, mit eindeutigen Zügen eines der Meeresbewohner. Trotzdem wirkte sie eher wie das Gesicht eines Menschen, der auf bizarre Weise entstellt war. Übergroße gelbe Augen fixierten Hyron. Grinste der Fremdling, als er das kümmerliche Seil in Hyrons Händen erblickte? Spitze Zähne zeigten sich zwischen den schmalen Lippen. Er legte einen Finger an den Mund. Blasse Schwimmhäute waren an der feingliedrigen Hand zu erkennen. Mit einem behenden Sprung schwang sich der Meermensch auf den Rand der Plattform und machte sich an den Tauen zu schaffen, die den Käfig zusammenhielten. Hyron zögerte. Wenn der andere einer von seinen Peinigern war, warum versuchte er dann, den Käfig aufzubrechen? Wollten sie ihn befreien? Hatten sie sich eine neue Teufelei ausgedacht? Gnade erwartete er nicht. Dennoch, die dünnen Hände arbeiteten flink, kratzten Schlick und Tang beiseite, brachen Krusten und legten die Seile frei, um sie gleich darauf mit einer Klinge zu durchtrennen. Hyron ließ den anderen nicht aus den Augen, doch der beachtete ihn nicht, arbeitete rasch und konzentriert. Schon bald hatte er den ersten Balken gelöst, griff das rutschende Holz und warf es auf den Boden, um gleich darauf den nächsten zu lösen. So sammelte er 3 der Balken in Hyrons enger Zelle und schuf zugleich eine Öffnung. Noch ein paar Hölzer mehr, bis der Gefangene seine Zelle verlassen konnte. Der Söldnerhauptmann biss die Zähne zusammen, erhob sich und straffte das Seil zwischen seinen Fäusten. Er machte einen Schritt vorwärts, taumelte kurz, bis er sein Gleichgewicht wiederfand. Abermals tanzten ihm Sterne vor den Augen. Der Seemensch drehte sich wie beiläufig um, betrachtete ihn einen Moment lang aus seinen großen Augen. Dann wandte er sich wieder ab, ohne Hyron weiter zu beachten, und setzte seine Arbeit am Käfig unbeirrt fort. Hyron sank zurück zu Boden. Er sah sich um. Zeigten sich noch mehr solcher rätselhafter Wesen? Unter den grünen Wellen huschten Schatten entlang. Hyron vermochte nicht zu sagen, ob sich dort Kreaturen bewegten oder seine Augen ihm nur einen Streich spielten. Zu vieles hatte er in den letzten Tagen schon zu sehen geglaubt. Dichte Wolken verbargen die Sonne und warfen eisigen Regen auf das Meer. Möwen hatten sich kreischend auf dem Dach des Käfigs niedergelassen, unbeeindruckt von der Anwesenheit der Meermenschen oder des Gefangenen. Er legte das Seilstück beiseite und versuchte mit den Händen ein wenig vom Regen aufzufangen. Die Beute reichte nicht zu viel mehr, als sich die aufgesprungenen Lippen damit einzureiben. Aber immerhin konnte er so die Salzkrusten ein wenig auflösen. Er fühlte sich hundeelend. Sein Magen schmerzte, seine Kehle war ausgedörrt. Will ich mal nutzen gerade? Der Fremde unterbrach die Arbeit am Gitter, griff an seinen Gürtel und warf Hyron eine lederne Trinkflasche zu. Fast wäre sie ihm entglitten und ins Meer gerutscht. Doch im letzten Moment bekam er sie zu fassen. Er fixierte den anderen mit festem Blick. Konnte er ihm trauen? Mit einem Schulterzucken wischte er seine Bedenken beiseite und öffnete die Flasche. Hustend spuckte er die ersten gierigen Schlucke auf den Boden. Dann trank er vorsichtiger. Der Fischmensch sah ihn an und lächelte, was mit seinen spitzen Zähnen eher wie das drohende Zähnefletschen eines Raubtiers wirkte. Hyron hob die Flasche, als stieße er in einem Gasthaus mit einem alten Bekannten an und lachte krächzend. »Auf die Freiheit!« rief er. Inzwischen hatte sein Besucher weitere Stangen entfernt. Der Käfig lag nun offen. Keine Barriere trennte die beiden mehr. Ungerührt fuhr der Meermensch mit seiner Arbeit fort, band die gelösten Hölzer mit den nun herumliegenden Seilstücken zu einem Bündel zusammen, bedeutete Hyron, näher zu kommen. Der kroch vorsichtig zu ihm. Das Maul des Retters öffnete sich. Mit seltsam klickenden Lauten sprach er »Siuk« und deutete auf sich selbst. Hyron nickte zögernd und nannte seinen eigenen Namen. Das Wesen vermochte also zu sprechen. Das hatte er noch bei keiner der Kreaturen erlebt. Bisher hatte er sie immer nur mit dem Blatt seiner Axt empfangen, was ihnen bizarre Laute des Entsetzens entlockt hatte. Das Bündel Holzstämme klatschte unten ins Wasser. Der Fischmensch sprang hinterher. Hyron kroch weiter zu der neu entstandenen Öffnung und zwängte sich hindurch. Er würde schwimmen müssen. Im offenen Meer. Ihm graute vor der Vorstellung. Doch noch schlimmer war die Aussicht, hier in diesem Käfig elend zu verdursten, zerdrückt von der eisigen Faust des Ozeans. Keuchend kletterte er an den Pfahl hinab und riss sich die Hände an Muschelrändern auf. Als seine Füße bereits das Wasser berührten, zögerte er, wollte den fest im Boden verankerten Pfahl nicht loslassen. Vor ihm erstreckte sich endlose Weite, das Meer, konturenlos und finster, darunter unergründliche Tiefen. Noch während Hyron überlegte, rutschten seine Hände am nassen Tang ab und er sank entkräftet ins Wasser. Sein Körper war Kälte gewohnt, doch als er in die Wellen glitt, schien er augenblicklich zu Eis zu gefrieren. Unfähig sich zu bewegen, sank Hyron sofort in die Tiefe, schluckte Salzwasser. Ein Arm packte ihn, zog ihn ruckartig wieder nach oben. Siuk presste Hyron die zusammengebundenen Balken gegen die Brust, bis er zupackte und sich daran klammerte. Das Holz hielt ihn mehr schlecht als recht über Wasser. Er keuchte, hustete, spie aus. Panik wallte auf. Er begann mit den Beinen zu strampeln. Die Hand des Fischmenschen löste sich von Hyrons Arm. Er tauchte unter und schwamm ein Stück voraus. Hyron versuchte sich nur auf das Holz unter seinen Fingern und die Bewegung seiner Beine zu konzentrieren. Er zappelte wie ein Frosch. Was für eine entwürdigende Körperhaltung. Doch Hyron war Söldner genug, dass er seine Würde problemlos vergessen konnte, wenn es nötig war. Er blinzelte Gischttropfen fort, die ihm in den Augen brannten, und hielt den Blick auf die Klippen gerichtet. Sie waren während seiner Gefangenschaft immer in Sichtweite geblieben. Auch das gehörte sicher zur Folter dazu. Die Rettung so nah, aber unerreichbar. Mühsam kam er vorwärts. Wellen schlugen über ihm zusammen. Er schluckte Wasser und hustete wieder. Die Strömung zerrte an seinem geschwächten Körper. Doch die auflaufende Flut trug ihn dem Strand entgegen. Was wohl aus den anderen geworden war? War sein Söldnertrupp tot? Die Söhne der Schande vernichtet? Ihre Taten aus der Geschichte des Landes getilgt? Waren sie in ähnlichen Gefängnissen gelandet wie er? Manchmal, wenn der Nebel vom Sturm zerrissen worden war, hatte er die Konturen weiterer Käfige erkennen können, vor der Küste verteilt wie Wachtürme. Sein Befreier tauchte auf, schwamm ihm entgegen und deutete in Richtung Strand. Hyron suchte das Ufer ab, bemerkte dann die dunklen Schemen, die sich auf halbem Wege dorthin zwischen den Wellen bewegten. Meermenschen. Ihre Speere mit den gebogenen Klingen aus Knochen waren deutlich zu erkennen. Diese Waffen waren am grausamsten, wenn sie splitterten und sich die Fragmente nicht mehr aus dem Körper entfernen ließen. Er hatte das während seiner Zeit bei der Stadtwache erlebt, als Meermenschen noch hauptsächlich in Legenden und Wirtshausgeschichten aufgetaucht waren. Ein junger Kerl war in ein Scharmützel geraten. Hyron hatte ihn gemeinsam mit einem anderen Wachsoldaten in ein Hospital gebracht. Als er den Priestern die Waffe zeigte, die den Burschen verletzt hatte, ein geborstener Dolch aus Fischbein, hatten sie ihn auf der Stelle getötet. Zu groß war die Angst davor gewesen, dass er sich veränderte, wurde wie sie ein Sklave der See. Grauenvolle Geschichten kannte man eine Menge, aber am liebsten sprachen die meisten Menschen gar nicht von ihnen. Hyron spie aus, das Salzwasser brannte in den Augen, sein Blick war vernebelt, fand dann die Umrisse wieder, Meermenschen, Speere. War seine Flucht also nicht unbemerkt geblieben? Er fühlte sich so hilflos im Wasser. Die muskulösen Arme, die mächtigen Schultern, alles nutzlos, während er sich an verrottenden Holzbalken festklammerte. Er hatte das Gefühl, nicht vorwärts zu kommen. Die Brandung zog ihn an den Beinen immer wieder hinaus aufs Meer. Stehend auf festem Grund, mit einer Klinge in der Hand, hätte er den verfluchten Missgeburten den Garaus gemacht. Grimmig erinnerte er sich an den Kampf auf den Klippen. Wie hatten sie den nur verlieren können? Sein Begleiter verschwand wieder unter der Wasseroberfläche, tauchte den Feinden entgegen. Hyron konnte 4 Meermenschen erkennen, deren Köpfe aus dem Wasser ragten und immer wieder in den Wellenkämmen verschwanden. Als die nächste Welle brach, waren nur noch 2 der Meermenschen zu sehen. Im nächsten Moment tauchte hinter ihnen der orange gestreifte Schädel von Siuk auf. Er attackierte 2 Wachen gleichzeitig und verschwand mit ihnen in schäumendem Wasser. Hyron kämpfte weiter gegen die Unterströmung an, die an ihm zerrte, als sei der Ozean ein Tier, das ihn in seinem Maul verschwinden lassen wollte. Doch seine Beine wurden immer schwerer, die Oberschenkel brannten. Siuk tauchte wieder auf und kämpfte noch immer mit einem der Wächter. Sein Gegner versuchte, seinen Speer einzusetzen, doch Siuk wich geschickt aus, tauchte immer wieder darunter weg. Es gelang ihm jedoch nicht, dem anderen Arm des Feindes zu entgehen. Dieser endete in wirbelnden Zotten, wie Fangarme, die nach ihm griffen und sich um seinen Hals schlangen. Die beiden versanken. Stoisch warfen sich die Wellen weiter dem Strand entgegen, während die Kämpfenden unsichtbar blieben. Hyron spürte seine Beine kaum noch. Überall konnten weitere dieser grässlichen Gestalten lauern. Jeden Moment konnten sie ihn packen und in die Tiefe ziehen. Etwas streifte sein Bein. Hyron bemühte sich, tief und gleichmäßig zu atmen und die Panik zu unterdrücken. Das Ufer. Er musste es erreichen. Wo war Siuk? Ein Licht wurde sichtbar am Fuß der Klippen. Ein Signalfeuer? Die Wellen warfen ihm einen dunklen Schemen entgegen. Bleiche und ausdruckslose Augen starrten ins Nichts, bevor der tote Meermensch langsam versank. Hyron verlor die Küste aus den Augen. Das Wasser warf ihn herum. Wellen trugen ihn aufwärts, um ihn dann in ihren Tälern zu verschlingen und wieder auszuspeien. Er schluckte wieder Salzwasser, würgte. Endlich! Diesen Augenblick würde er niemals vergessen. Endlich schabten Hyrons Knie auf Kies. Sein linkes Schienbein riss an einem Felsen entlang. Der Schmerz trieb die Taubheit aus den Beinen. Er rappelte sich auf, ließ das Holz achtlos zurück, taumelte, fiel, stand auf, entkam den Wellen. Der Strand unter seinen Füßen. Neben ihm glitt Siuk wie ein Schatten aus dem Wasser. Das Orange seiner Streifen leuchtete. Er deutete auf das Feuer. Atemlos stolperte Hyron über den groben Sand. Siuk neben ihm lief mühelos. Er hatte den Kampf ohne Verletzungen überstanden. Im Alleingang hatte sein Befreier 4 Meermenschen besiegt, ohne Blessuren davonzutragen. Bemerkenswert. Jenseits des Strandes stapften sie durch hohes Gras, erreichten ein Gehölz aus dürren Tannen, das mit 1000 Nadeln nach ihnen stach, während sie sich durch die störrischen Äste drängten. Hyron genoss den Schmerz auf seiner unterkühlten Haut, auf der er bis vor kurzem kaum mehr etwas anderes gespürt hatte. Er blickte sich zum Strand um. Das Meer war schon fast in den Nebeln verschwunden. Siuk führte ihn durch das kleine Waldstück hindurch. Auf einem kaum ersichtbaren Trampelpfad erreichten sie den Fuß der Klippenlandschaft dahinter. Der helle Fels reflektierte den Schein der Flammen. War das nicht viel zu auffällig und würde ihre Feinde direkt zu ihnen führen? Hyron bemerkte, dass Siuk nicht direkt auf das Feuer zuging, sondern es in einem Bogen umkreiste. Der Meermensch bedeutete ihm zu warten. Hyron gehorchte. Er war es nicht gewohnt, Anweisungen entgegenzunehmen, aber jetzt ließ er es zu. Seine Situation schien ihm nicht geeignet für Machtspiele. Er war entkräftet und unbewaffnet. Der Mann aus den Fluten hingegen war ein guter Kämpfer und unverletzt. Es hatte keinen Zweck, jetzt seinen Führungsanspruch durchzusetzen. Obwohl ihm der Gedanke, den anderen herauszufordern, wie von selbst in den Sinn kam. Er musste grinsen. Da war er wieder, der alte Söldneranführer mit dem stets köchelnden Blut. Es war den elenden Meereskreaturen nicht gelungen, diese Flamme zu löschen, auch wenn sie es noch so sehr versucht hatten. Er hockte sich in den Schatten eines Felsens und wartete. Er konnte Siuk sehen, wie er flink über die schroffen Felsen huschte und sich dem Feuer näherte. Hyron hatte keine direkte Sicht auf die Feuerstelle, aber der Wind trug die eigenartigen Klicklaute herüber, mit denen sich diese Biester verständigten. Das waren Fischmenschen dort am Feuer, Was hatte Syuk vor? Vielleicht waren die Fischmenschen untereinander ebenso verfeindet wie die Menschen. War er, der stolze Söldner, nur ein Gefangener, der zwischen unterschiedlichen Fraktionen der Herrscher des Meeres herumgeschoben wurde? Wer konnte schon sagen, welche Beweggründe diese Fremden antrieben? Er grübelte weiter. Besser, er blieb auf der Hut und ließ sich nicht vor lauter Dankbarkeit den Verstand vernebeln. Dann verstummten die Stimmen. Ein Gurgeln war zu hören, dumpfes Aufschlagen im Sand. Kurz darauf kam Syuk um den Felsen herumgelaufen, hinter dem Hyron sich verbarg. »Komm«, zischte er und führte ihn an der Feuerstelle vorbei, tiefer zwischen die Felsen. Im Vorbeigehen erkannte Hyron schemenhaft die Körper von zwei der widerlichen Fischmenschen. Seltsame Gesichter, wulstige Auswüchse, Münder wie Schnäbel. Und diese riesigen Augen. Ihre Körper wirkten auf den ersten Blick wie die von normalen Menschen, aber die Proportionen stimmten nicht. Sie waren zu schmal, die Beine zu lang und dünn. Flossen wuchsen an Unterarmen und Beinen. Sein Retter hatte zwei weitere Feinde getötet. Wann wären es genug, um den nagenden Zweifel in Hyrons Innerem zu zerstreuen? »Eine Falle. Sie sichern sich ab und glauben, wer aus einem Käfig flieht, läuft zu Feuer und Wärme.« Syuks Aussprache war wirklich gewöhnungsbedürftig, doch Hyron verstand und nickte. »Wir lassen es brennen?« »Ja, vielleicht sind noch andere da, die es beobachten. Komm, wir müssen hier entlang.« Wortlos gingen sie weiter. Zwischen den Felsen stapften sie durch den knochenbleichen Sand. Hyron musste dem messerscharfen Strandgras ausweichen, das in die nackten Beine schnitt. Er spürte, wie sein Gang unsicher wurde. Einmal taumelte er und musste von Syuk gestützt werden. Schließlich gelangten sie in eine Höhle, deren Eingang vom Meer verborgen und windgeschützt lag. Syuk deutete auf einen Lagerplatz an einer der Wände. Schnell und geschickt entzündete der Meermensch ein Feuer, während Hyron sich wie ein altes Mütterchen in Decken hüllte. Er schob alle Zweifel an Syuk beiseite und griff nach den getrockneten Früchten und dem Tonkrug mit Wasser, die ebenfalls bereit standen. Der Kerl hatte wirklich an alles gedacht. »Was hat er nur vor?«, fragte sich Hyron, während er die Wärme durch seinen Körper strömen ließ. Überall kribbelte und juckte es wie verrückt. Nachdem er getrunken hatte, lehnte er sich zurück. Er sah den Umriss seines Retters im Höhleneingang stehen. Von der Statur her war er nicht zu erkennen, ob er nicht doch vielleicht ein Mensch war. Die Ähnlichkeit war groß. Hyron fielen die Augen zu und er sank in einen unruhigen Schlummer. Als letztes sah er, wie Syuk sich noch einmal zu ihm umblickte und verschwand. Ja, soweit hierher. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war jetzt die erste Einführung in die Geschichte sozusagen. Und wie es mit Hyron und den sonstigen Menschen dort weitergeht, könnt ihr gerne in diesem Buch erfahren. Wenn ihr es erwerben wollt, ist hier am Messestand. Ich bin sonst am Amrun-Stand auch noch persönlich zugegen die nächsten Tage. Und ihr könnt mich gerne Löcher in den Bauch fragen. Und hier drüben ist gleich die Möglichkeit, ein signiertes Exemplar zu erhalten. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.